Es ist mir Freude und Ehre zugleich, heute Annika Rüll hier begrüßen zu dürfen. Sie ist Masterstudentin und hat ein... Du hast eine Masterarbeit fertig, habe ich gehört.
Richtig.
Ja, wollte ich vor gerade sagen. Also nennt man das als... Ja, das ist auch ein abgebrochenes Studium.
Also ich habe ein abgeschlossenes Masterstudium in Informatik.
Genau. Erstmal wollte ich mich gerade sagen... Und sie hat im November den dritten Platz für Women in IT im Bereich Digitales und IT bekommen. Wo ich auch erstmal sagen würde, Applaus, Applaus, Applaus. Und sie kommt heute mit einem ganz schön spannenden Talk an. Lass uns doch mal das Innere eines neuronalen Netzes ansehen. Und da bin ich gespannt, was hier gleich seziert wird. Und einen Applaus.
Ja, danke schön. Ich war beim letzten Real-Life Chaos Communication Congress da und dachte mir so, ja, ich könnte mal so einen kleinen Vortrag halten vor so 20 Leuten, es wird bestimmt ganz kuschelig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was schiefgegangen ist, dass hier jetzt so viele Menschen sitzen. Aber es geht darum, ins Innere eines neuronalen Netzes zu schauen. Ich fange da so ein bisschen an, mal zu erklären, wie funktioniert so ein neuronales Netz eigentlich. Und jetzt seht ihr da schon so die Abbildung mit dem Gehirn. Das ist meistens das, wo es dann so drüber eingeleitet wird. Also dann wird erklärt, wie funktioniert ein Gehirn. Dann davon abgeleitet, wie funktioniert ein neuronales Netz. Jetzt weiß ich leider nicht, wie. Also ich habe einen Master in Informatik, nicht in Neurowissenschaften oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie ein Gehirn funktioniert. Ich vermute, die meisten von euch auch nicht so sonderlich. Deswegen lassen wir das einfach weg und starten direkt, wie funktioniert ein neuronales Netz. Das ist dann der erste Teil. Wenn mein Pointer hier irgendwie gehen würde. Aha. Das ist der erste Teil. Es gibt insgesamt drei Teile. Einmal, was ist ein neuronales Netz? Wie gehen wir mit komplexen Daten um? Und dann zum Schluss schauen wir tatsächlich einmal rein und gucken uns an, wie sieht es da drin aus. Also, wir kommen mit dem neuronalen Netz immer aus der Mustererkennung. Wir haben also grob immer diesen Fall, den wir da jetzt so sehen. Wir haben irgendwelche Daten und wir wollen aus diesen Daten irgendeine Erkenntnis gewinnen. Und in der Zwischenzeit haben wir so ein Modell, das uns helfen soll, diese Erkenntnis irgendwie zu gewinnen. Ist jetzt relativ abstrakt, deswegen machen wir direkt mal ein Beispiel. Pointer. Ich muss mal hier irgendwie so in der Nähe sein. Hunde und Katzen, das ist so, ihr kennt, alle kennt's, ihr lernt eine neue Programmiersprache, Print Hello World ist so das Erste, was ihr macht. Irgendwie ist das bei maschinellem Lernen so, ihr wollt irgendein Modell trainieren, das Erste, was ihr macht, ihr klassifiziert Hunde und Katzen. Machen wir jetzt auch, ganz klassisch. Wir haben also irgendwelche Daten hier, das sind Daten, die ich mal so künstlich generiert habe. Und wir wollen daraus die Erkenntnis haben, ist es ein Hund oder eine Katze? Ist nicht so neu zuverlässig hier, vielleicht muss ich mich doch da drüben hinstellen. Wollen die Erkenntnis haben, Hund oder Katze? Jetzt müssen wir noch irgendwie ein Modell haben. Wie sieht dieses Modell aus? Was ist jetzt dieses Modell? Schauen wir uns das mal an. Also hier die Daten. In diesem Fall habe ich jetzt einfach mal die Höhe und das Gewicht genommen. Ich habe aus alter Gewohnheit einfach englische Begriffe verwendet. Ich denke, ihr kommt damit klar. Wir geben also eine Höhe und ein Gewicht von einem Tier in dieses Modell rein und das Modell sagt am Ende, das ist eine Katze. Oder ein Hund. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht genau, was soll dieses Modell eigentlich machen? Wie soll das jetzt aussehen konkret? Wir brauchen also irgendwie so eine Linie, die wir da durchziehen und können dann sagen, okay, alles, was auf, jetzt müssen wir gerade gucken, links der Seite ist, ist eine Katze, alles, was rechts ist, ist ein Hund. Wir brauchen also so eine Entscheidungsgrenze, die uns irgendwie vorgibt, okay, wir können das jetzt einteilen, alles da drüben Katze, alles da drüben Hund. Wie können wir jetzt so eine Entscheidungsgrenze mathematisch einmal darstellen? Je nachdem, wie lange jetzt Schule bei euch her ist, kommt euch diese Formel mehr oder weniger bekannt vor. Y gleich ax plus b. Ich erkläre es einmal kurz. X ist immer das, was wir so reintun. In diesem Fall wäre es dann quasi eine Höhe. A zeigt uns die Steigung von dieser Linie, von dieser linearen Funktion an, von der Entscheidungsgrenze. Ist es so oder ist es eher steiler oder flacher? Das B ist der Bias, der sagt uns, der shiftet das Ganze nach rechts und nach links. Wir können also mit diesen beiden Parametern, es wäre so schön, wenn das hier einfach weitergehen würde. Parameter. Ich habe die Begriffe, die irgendwie wichtig sind und auftauchen, immer in blau dazu geschrieben. Könnt ihr direkt fachsimpeln hinterher. Wir haben die Parameter A und B, die sind jetzt richtig wichtig, weil die uns ja anzeigen, wo genau liegt unsere Kurve, die wir da haben, unsere Entscheidungsgrenze. Da das jetzt aber nicht so ist, Y würde uns jetzt das Gewicht vorhersagen und x ist das einzige Parameter, der einzige Wert, den wir reingeben. Wir haben jetzt aber Höhe und Gewicht. Das heißt, wir wollen zwei Dinge reingeben. Das heißt, wir schreiben uns die Formel ein bisschen um, diese Funktion, ist aber im Grunde das Gleiche. Wir multiplizieren ein Parameter A1 mit der Größe, ein Parameter A2 mit dem Gewicht und haben dann den Bias dazu und dann kommt am Ende ein Tier raus. Also es kommt natürlich nicht wirklich ein Tier raus, sondern eine Zahl. Und die Zahl kann dann positiv oder negativ sein. Und ich habe das jetzt so gemappt, alles, was größer 0 ist, positiv, ist ein Hund. Was kleiner 0 ist, negativ, ist eine Katze. Mathematisch gibt es natürlich keine Wertung von positiv und negativ. Ja, ich mag Hunde lieber. Bevor jetzt die Ersten rumdrehen und gehen und sagen, das ist mir alles zu mathematisch hier, wir zeichnen uns das jetzt auf, wir schreiben nichts mehr mit Formeln, Formeln sind böse. Deswegen einmal hier das Ganze quasi dargestellt, nur als Grafik. Größe und Gewicht gehen rein in so zwei Knoten, anhand dieser Kanten, dieser Knoten, mathematisch nennt man es immer Kanten, multipliziert man dann die Parameter A1 und A2, von oben können wir noch einen Bias addieren und am Ende geht da ein Output wieder raus. So, das Ganze jetzt nicht in meiner krakeligen Zeichnung. Ah. Bitteschön. Jetzt einmal irgendwie schön da unten. Jetzt nur die Frage, okay, wir haben die Parameter A1, A2, B. Wie gesagt, die geben uns ja an, wie genau diese Linie liegt. Das heißt, die sind richtig wichtig, die müssen irgendwie gut sein. Wie kriegen wir die jetzt? Wissen wir die? Kennen wir die einfach? Wie liegt jetzt diese Linie da perfekt? Also nehmen wir die Entscheidungsgrenze, die, na, das ist die falsche Richtung. Aha, nehmen wir diese Entscheidungsgrenze oder nehmen wir eine steilere Entscheidungsgrenze oder legen wir sie in eine andere Richtung? Was sind jetzt die perfekten Parameter dafür, dass wir die richtige grüne Linie finden, die richtige Entscheidungsgrenze? Das heißt, wir haben das Ziel, wir wollen ein Modell finden. Hopp. Finde ein Modell, das die wenigsten falschen Entscheidungen trifft. Wir können es jetzt auch anders formulieren und sagen, wir wollen die meisten richtigen Entscheidungen treffen, aber tatsächlich tun wir das in dem Bereich, wollen wir immer die wenigsten falschen Entscheidungen treffen, interessanterweise. Das heißt, das ist unser Ziel. Wir wollen Parameter finden, sodass die wenigsten falschen Entscheidungen getroffen werden von unserem Modell. Haben wir einmal hier kurz ein Glossar, damit ihr das alle richtig zuordnen könnt. Jetzt kommen nämlich die essentiellen Begriffe aus diesem Bereich, nämlich das Lernen, wo ich mir unter Lernen vorstelle, ich sitze da mit Karteikarten und lerne was auswendig. Das ist im Bereich maschinellem Lernen nicht der Fall, sondern da bedeutet Lernen, finde die passenden Parametern A und B, sodass die Aufgabe, in diesem Fall Hunde und Katzen voneinander zu unterscheiden, sodass diese Aufgabe erfüllt wird. Und trainieren ist jetzt nichts anderes als dieser super komplizierte mathematische Optimierungsprozess im Hintergrund, damit wir genau diese Parameter finden. Das heißt, das Trainieren ist einfach nur, ich trainiere ein neuronales Netz, ist einfach nur sehr schön und schnell gesagt für, da passiert jetzt im Hintergrund ganz viel komplizierte Mathematik, die ich nicht verstehen möchte und die einfach doof ist und deswegen sage ich trainieren. Das ist dann das fertige Modell für das. Das habe ich einmal trainiert. Das ist sehr einfach, weil es einfach nur dieses lineare Modell ist. Ich glaube, es hat auf meinem nicht so sonderlich guten PC eine Minute gedauert, bis es diese Entscheidungsgrenze da hatte. Und jetzt sehen wir hier auch die Parameter, also 1,6, 0,4 und minus 53. Das ist das, was da ausgerechnet wurde. Können wir einmal schnell ein Beispiel machen. Wir haben ein Tier, das ist 25 cm hoch, 2,5 Kilo schwer. Das multiplizieren wir jetzt 25 mit 1,6, addieren 0,4 mal 2,5 dazu. Kommt 41 raus, für die, die schnell im Kopf sind. Davon ziehen wir 53 ab, minus 12. Minus 12 negativ, damit eine Katze. Ja, ist jetzt doof, wenn wir einen Chihuahua hatten oder einen Pudel oder einen kleinen Pudel oder einen Zwergspitz oder einen beliebigen kleinen Hund. Genau, und das sieht man jetzt eigentlich schon an den Daten, dass wir da sehr oft falsch liegen werden, weil ganz viele von den blauen Punkten, die ein Hund sind, liegen in der falschen Hälfte, die liegen in der Katzenhälfte. Das heißt, unser Modell hat zwar jetzt die wenigsten falschen Entscheidungen getroffen, aber immer noch sehr viele falsche Entscheidungen, wenn man sich das so anguckt. Und das ist so ein ziemlich essentielles Problem. Vorsicht, jetzt gibt es hier wieder so ein bisschen Mathe. Nicht-lineare Entscheidungsgrenzen, also linear ist ja das, was so gerade ist. Und wir haben jetzt hier einmal das sehr einfache Beispiel. Die Punkte und die Dreiecke sind sehr schön voneinander separierbar. Da kann man einfach so eine Linie durchziehen und perfekt. Ich weiß genau, alles links sind blaue Punkte, alles rechts sind grüne Dreiecke. In der Praxis haben wir meistens aber eher so etwas. Also wir können nicht einfach eine Linie durchziehen, dann haben wir jede Menge blaue Punkte, die in der falschen Richtung liegen. Jede Menge kleine Hunde, die auf einmal als Katzen klassifiziert werden. Das heißt, eigentlich wollen wir lieber so etwas haben. So etwas komisch Kompliziertes. Wir brauchen eine viel komplexere Funktion. Wie kommen wir jetzt an sowas? Wir haben hier unser einfaches Modell von gerade, dieses Modell, und jetzt wollen wir das komplexer machen. Naja, lass uns einfach ein paar Knoten dazu tun. Jetzt tun wir einfach einen Knoten da unten noch mit dazu, dann haben wir irgendwie mehr Multiplikation an der Seite, das Ganze wird komplizierter. Da wir am Ende ja immer noch nur eine Ausgabe haben wollen, nämlich Hund oder Katze und das dann jeweils positiv oder negativ, brauchen wir noch einen zusätzlichen Knoten da hinten, der uns das Ganze wieder auf einen einzigen Wert runter skaliert. Und dann haben wir schon was Komplizierteres. Wir können aber auch einfach mal komplett eskalieren und einfach super kompliziert werden und sagen, okay, wir nehmen sogar noch mehr Knoten so nach unten und wir gehen mehr in die Tiefe und vielleicht können wir auch einfach sowas Cooles machen und sagen, wir verbinden jetzt gar nicht alle Knoten miteinander, sondern nur einzelne. Und dann machen wir vielleicht auch nicht einfach eine Multiplikation da lang, sondern irgendwas komplett Abgefahrenes. Keine Ahnung. Ja, und dann haben wir ein neuronales Netz. Also quasi, wenn man so möchte, einfach eine sehr komplizierte Funktion. Einmal kurz zu den Begrifflichkeiten. Das, was ich jetzt immer Knoten genannt habe, ist, ich habe mich einmal kurz versprochen, es ist ein Neuron, wird das sonst in der Regel genannt. Mehrere Neuronen, die so übereinander sind, das ist das Layer, das ist eine Schicht, beziehungsweise auf Englisch ein Layer. Und wenn wir jetzt mehrere Layer hintereinander haben, mehr als zwei üblicherweise, in der Tiefe, dann ist das Deep Learning, weil wir tief werden. Aus historischen Gründen unterscheidet man da noch irgendwie zu Deep Learning, aber in der Praxis ist mir noch kein neuronales Netz über den Weg gekommen, das nicht deep war. Insofern ist es halt ein Begriff. Na? Genau, damit haben wir wieder zurück zu der Mustererkennung. Wir wissen jetzt, wie so ein Modell aussehen kann, nämlich ein neuronales Netz, eine komplizierte Funktion. Und wenn wir schon so ein kompliziertes Netz haben, dann können wir ja auch einfach komplizierte Daten nehmen. Das hatten wir ja gerade ganz einfach, nur Hunde und Katzen mit so den einzelnen Punkten und nur Gewicht und Höhe. Nicht Hunde und Katzen mit Gewicht und Höhe. Und jetzt können wir ja einfach mal einen komplexere Daten reintun, zum Beispiel ein Bild. Also meine direkte Frage, wie kriegen wir komplexe Daten in Zahlen? Weil wir wissen ja jetzt, wir haben einfach eine Funktion, wo wir Zahlen reingeben und am Ende kommt etwas raus, was wir dann wieder in unserer Erkenntnis, in unserer Ausgabe mappen. Tada! Wir wollen also ein Bild in eine Zahl verwandeln. Jetzt haben wir diese schöne Katze hier und ich weiß nicht, ob das für jemanden eine Überraschung ist, aber so ein Bild besteht aus Pixeln in der kleinsten Einheit und diese Pixel werden am Computer tatsächlich direkt als Zahl repräsentiert. Dann haben wir quasi noch eine Auflösung für diese Bilder, wie viele Pixel da so drinstehen. Das war jetzt für das Netz, das ich hinterher trainiert habe, 150 mal 150. Das heißt, wir wissen, wir haben 150 mal 150 Pixel da stehen und wenn wir in RGB sind und mit farbigen Bildern rechnen, was ich tatsächlich gemacht habe, dann haben wir quasi drei Channel. Wir haben einmal die blauen Pixel, die grünen Pixel und die roten Pixel. Das heißt, was unser neuronales Netz so sieht oder beziehungsweise unser Computer, während wir so das Bild vor Augen haben, hat der Computer schon direkt Zahlen vor Augen. Also er hat schon direkt eine Matrix mit 150 mal 150 Werten zwischen 0 und 255 und das Ganze mal 3. Also da merkt ihr, was ich so meine mit komplexen Daten. Es ist zwar jetzt einfach nur Zahlen, aber es sind sehr, sehr viele Zahlen. Wenn man sich das im Vergleich zu vorher, wir hatten zwei Zahlen, jetzt haben wir 150 mal 150 mal 3. Ist ein bisschen mehr. Kommen wir zu dem wirklich spannenden Teil jetzt, gerade mit diesen ganzen Sprachmodellen, die dann irgendwie kommen. Wie verwandelt man ein Wort in eine Zahl? Da können wir das sehr einfache Beispiel haben, was jetzt als erstes so irgendwie auftaucht. Naja, wir nehmen einfach H ist der achte Buchstabe im Alphabet, dann zählen wir so die Buchstaben durch, haben die hintereinander, haben also Buchstaben in Zahlen verwandelt. Ist aber genau der Punkt, wir haben Buchstaben in Zahlen verwandelt und nicht Worte in Zahlen. Das heißt, wir verlieren direkt die Bedeutung, dass Hund ein Wort ist und Huni jetzt nicht wirklich ein Wort ist. Und das verliert sich, wenn man das so macht. Das heißt, es ist nicht sonderlich klug. Idee 2, wir wollen direkt Worte kodieren. Wir nehmen also ein Wörterbuch, schreiben uns alle Worte untereinander und schreiben dann an der Stelle eine 1, was das Wort ist, das wir kodieren wollen. Damit haben wir also sehr, sehr, sehr lange Zahlenreihen, Vektoren mit sehr, sehr vielen Nullen drin und an einer einzigen Stelle ist eine 1. Das ist eine sinnvolle Idee, wie man jetzt Worte in Zahlen verwandelt. Also wir haben immer noch das Wort abgebildet, aber wir haben jetzt halt sehr, sehr, sehr lange Ketten mit Worten drinne, wo nicht wirklich mit Zahlen Nullen drinne und nur eine einzige 1. Also es wird nicht wirklich viel Information abgebildet und ist nicht sonderlich kompakt. Deswegen gibt es an dieser Stelle eine sehr coole Idee, die sich Embedding nennt. Ich hätte euch das sehr gerne erklärt, wie es funktioniert, aber das war in meinen 30 Minuten nicht drin. Vielleicht stellt ja hinterher jemand eine Frage, dann erkläre ich es. Das ist nämlich eine coole Idee. Insofern müsst ihr jetzt damit leben, dass ich nur sage, es gibt ein Embedding, das eine sehr kluge Idee ist und relativ einfach. Und am Ende haben wir Hund umgewandelt in einen sehr viel kürzeren Vektor. Wenn wir jetzt unseren gesamten großen Vektor jetzt links, wo wir das ganze Wörterbuch hatten, 10.000 Worte sind, dann wäre jetzt Hund am Ende nur noch in 10.000 Zeichen, Einträge, Worte, doch. Dann wäre Hund am Ende nur noch 300 Zahlen lang. Also wesentlich kürzer. Was dann auch das Coole an der Sache ist, wenn man das so macht, man kann so ein bisschen die Semantik von einem Wort, die Bedeutung von einem Wort mit drin haben. Also wir können uns das einmal so anschauen. Wenn wir jetzt Hund, Apfel, Birne und Katze irgendwie haben und dann möchten wir ja eigentlich, also wenn ich jetzt diese vier Begriffe für euch habe, würdet ihr alle sagen, okay, Apfel und Birne ist ähnlicher zueinander und Hund und Katze ist auch ähnlich zueinander. Und das wollen wir jetzt im Optimalfall auch genauso abbilden in unseren Vektoren, die wir haben. Und das ist jetzt die umgekehrte Darstellung von vorhin. Vorhin habe ich gesagt, wir können Bilder werden einfach als Zahlen dargestellt. Jetzt stellen wir gerade Zahlen als ein Bild dar. Also die unterschiedlichen Farbabstufungen sind einfach die unterschiedlichen Zahlen. Und dann kann man jetzt so ein bisschen besser vergleichen, dass Apfel und Birne sich schon ein bisschen ähnlicher sieht als jetzt Apfel und Hund zum Beispiel. Genau, damit kommen wir jetzt auch endlich zu dem Teil, wie den Vortrag anteasert. Wir schauen uns tatsächlich einfach mal das Innere von so einem Modell an. Wir haben jetzt die Daten, wir wissen, wie ein Modell aussieht. Jetzt schauen wir ins Modell rein. Damit bleiben wir weiter bei dem Beispiel mit Hunden und Katzen. Bilder werden reingegeben. Das Modell, das wir da haben, ist eines, das ich trainiert habe, deswegen ist es relativ klein. Es bekommt als Eingabe, das ist jetzt sehr grob vereinfacht dargestellt, wie es aussieht. Wir haben am Anfang die Bilder 150 mal 150 mal 3, das ist also die Dimension, die es reingeht, also ziemlich, ziemlich riesig. Und am Ende wird das nur noch auf 2 Werte, wo der uns dann nämlich die Wahrscheinlichkeit angibt für, das ist ein Hund, das ist eine Katze. Und jetzt können wir einfach reingucken, weil das ist ja mein Modell, das ich trainiert habe und so sieht es da drin aus. Das sind die Parameter, das hatten wir gerade in dem Beispiel, A1, A2, B. Das Modell, das ich trainiert hatte, hat davon jetzt so knapp 10 Millionen Stück. Das heißt, das einfach so schön aufzuschreiben, ist schon schwierig. Das Ganze jetzt auch noch in so eine schöne Grafik zu verwandeln, wo man einfach genau sieht, ach, hier ist die Grenze, das alles ist eine Katze, das ist ein Hund, geht auch nicht. Was machen wir damit? Ist das jetzt unsere unsere berühmte Blackbox, da ist sie, genau. Was können wir damit jetzt anfangen? Nehmen wir jetzt einfach mal ein Beispiel, die minus 0,39. Wo kommt diese Zahl her? Das wissen wir, die ist einfach mathematisch entstanden. Man gibt Daten rein, trainiert das Ganze, optimiert das Ganze und am Ende kommt diese Zahl daraus. Das kann man per Hand ausrechnen. Das musste ich leider im Studium per Hand auch ein paar Mal ausrechnen. Das macht keinen Spaß, kann ich euch sagen. Das heißt, das ist keine Magie, sondern warum die da steht, ja, das kann man berechnen, warum die da steht. Aber warum steht sie da? Also wie beeinflusst sie jetzt die Entscheidung? Das kann man leider nicht sagen. Keine Ahnung, was die an dieser Stelle macht, wofür die verantwortlich ist. Um es nochmal plakativer zu zeigen, jetzt hier unten diesen Bereich, dieser Zahlenblock, was erkennt er? Erkennt er jetzt die, ist er dafür verantwortlich, die Nase von einem Hund zu erkennen, die Augen, die Ohren? Was tun diese Zahlen da unten? Ist tatsächlich sogar noch schlimmer, ich könnte noch nicht einmal sicher sagen, dass mein neuronales Netz ein Konzept von einer Nase eines Hundes hat. Ich weiß es nicht, ich kenne nur diese Zahlen da. Aber glücklicherweise gibt es jede Menge kluge Menschen, die sich da Gedanken drüber gemacht haben, in so einer eigenen Disziplin der erklärbaren künstlichen Intelligenz, wo sie dann genau diese verschiedenen Daten, die man über das Modell hat, die Parameter, die man hat, dann sich überlegen, wie kann man das so darstellen, dass es dann doch erklärbar wird. Und keine Sorge, ich gehe jetzt nicht im Detail durch, wie die funktionieren. Nur einmal, falsche Richtung hier schon wieder. Nur einmal hier ganz grob. Also ich habe einen Algorithmus rausgesucht, wir haben ja am Anfang diese linearen Sachen, die sind wieder erklärbar und der vereinfacht jetzt mein komplexes Modell, sodass es teilweise wieder linear erklärbar ist und sucht sich daraus die Erklärung, warum das Modell so entscheidet. Dann haben wir ja natürlich die ganzen Gewichte, die ganzen Parameter da drin. Und wir können uns jetzt auch anschauen, wie werden die gewichtet, wie wichtig sind die für die Entscheidung, die einzelnen Parameter, und können das visualisieren. Das ist der zweite Algorithmus, der das so grob macht. Und der dritte ist eine Verfeinerung vom zweiten, dankeschön, die vor allem an einem bestimmten Layer sich anguckt. Also ist ein bisschen, er produziert ein bisschen schönere Bilder als der zweite, deswegen habe ich den auch mal dazu genommen. Also schauen wir uns das direkt mal an. Wir haben hier eine süße kleine Katze. Das ist der andere Grund, warum man gerne Hunde und Katzen nimmt. Man kriegt schöne Bilder. Das ist das, was Lime produziert, der erste, das vereinfacht. Und das wäre jetzt auch so ungefähr das, woran ich jetzt eine Katze erkennen würde. Naja, das Gesicht, die Pfote vielleicht auch noch ein bisschen. Das ist eindeutig, warum das jetzt als Katze erkannt wird. Wenn man sich den zweiten anguckt, dann sieht man jetzt diese Punkte, das sind die Teile, die irgendwie relevant fürs neuronale Netz waren. Das setzt irgendwie ein bisschen anders zu dem, was Lime gesagt hat. Der Algorithmus nennt sich Integrated Gradients nebenbei. Ist ein bisschen anders, als was Lime gesagt hat, also vor allem mehr so im Bereich des Bauches wird es irgendwie als Katze erkannt. Und der dritte, GradCam, ja, der schaut sich jetzt irgendwie, da sieht man es als Heatmap, welche Bereiche sind relevant. Also vor allem die roten. Und das sind jetzt eher so die Finger von der Katze. Also irgendwie haben wir jetzt hier so drei ziemlich verschiedene Erklärungen, wie dieses Netz die Sachen erkennt. Schauen wir uns das direkt mal in einem anderen Beispiel an, nämlich wieder ein süßer kleiner Hund. Lime erkennt es dann auch wieder am Gesicht. Der grüne Teil spricht dafür, dass es ein Hund ist. Der rote Teil spricht dafür, dass es eine Katze ist. Wir haben jetzt auch wieder, die Finger scheinen eher für eine Katze zu sprechen, was ja irgendwie interessant ist. Wenn wir uns das mit Integrated Gradients angucken, dann ist auch so, okay, die Nase ist irgendwie relevant, vielleicht die Ohren, aber erstaunlicherweise auch ganz viel Hintergrund, was auch immer dafür ein Hund spricht. Und ja, GradCam findet irgendwie alles so halbwegs relevant oder da scheint alles irgendwie relevant zu sein. Tatsächlich auch wieder die Fingerspitzen, aber auch irgendwie so die Ohren und die Nase, also nicht so ganz daneben. Aber es ist jetzt auch schon irgendwie spannend, dass die Finger irgendwie interessant sind für das neuronale Netz und es daran Aufmerksamkeit hinschickt, weil es wäre jetzt für uns überhaupt nicht die Sache. Und das ist jetzt etwas, wo ich als Entwicklerin Erklärbarkeitsalgorithmen nutzen kann, weil ich kann jetzt wieder in meine Trainingsdaten gehen und gucken, warum sind Finger interessant, und stelle fest, oh, in meinen Trainingsdaten, es werden halt Katzen wesentlich häufiger mal so hochgehoben als Hunde. Damit tauchen auf Katzenbildern wesentlich häufiger mal irgendwelche Finger auf. Das heißt, wir haben quasi so eine Korrelation, Katzen haben häufiger noch irgendwie Finger drin, aber ohne dass Finger kausal für eine Katze verantwortlich sind. Aber in der Erklärung fürs neuronale Netz sehen wir das jetzt nicht mehr, sondern wir sehen nur noch Finger, neuronales Netz sieht das als Hinweis für, das ist eine Katze. Das findet man in der Literatur unter Shortcuts, nämlich dass es einfach eine Abkürzung gibt, dass es irgendwelche tollen Merkmale gibt, woran das neuronale Netz dann festlegt, das ist da. Gibt es ganz lustig, wir haben häufig Bilder von Schafen, die auf so eine Schafsherde steht, eigentlich immer auf so grünen Hügeln. Und eigentlich alle Bilder sind mit diesen grünen Hügeln und das ist jetzt schon sehr markant, so viel grüne Fläche. Das heißt, wenn du unter Umständen im neuronalen Netz so ein Bild von einem grünen Hügel gibst, untertitelt das mit eine Herde grasender Schafe. Sieht ganz lustig aus. So, aber wir können jetzt mal weiter den Fingern auf der Spur bleiben und einfach noch mehr Katzenbilder reinwerfen, wo Finger drin sind und gucken, erkennt, sind auch hier die Finger irgendwie ein relevantes Merkmal dafür. Wenn wir uns bei der oberen Katze GradCam angucken, ja, eindeutig, die Heatmap ist definitiv noch mit auf den Fingerknöcheln drauf. Bei Lime unten, naja, da ist es irgendwie so ein bisschen unterschiedlich. Das Ohr scheint ein bisschen hundeartig zu sein. Ansonsten so der obere Teil des Gesichtes ist Katze, der untere ist auch Katze und tatsächlich sind die Finger auch mit drin in diesem Bereich, dass es für eine Katze spricht. Bei der oberen aber interessanterweise nicht, wenn man die Lyme-Erklärung nimmt. Da ist die Hand völlig irrelevant und eigentlich ist eher das Gesicht das Relevante. Da habe ich mir dann auch angeguckt, warum spricht jetzt der Hintergrund für einen Hund und vor allem auch der Arm, das ist ja auch interessant, warum ist der Arm jetzt hundemäßig? Und das kann ich mir mal vermutlich nur so erklären, dass viele Hunde so seitlich im Bild drin stehen und da hat man eine ziemlich lange, dünne Fläche mit ungefähr der gleichen Textur. Das ist ja jetzt eigentlich diesem Arm gar nicht mal so unähnlich, der da auch irgendwie so lang und dünn im Bild hängt und auch ungefähr die gleiche Textur hat. Daher denke ich, könnte das kommen. So, warum habe ich jetzt euch unten dieses Bild ausgespart? Weil das ist nämlich ganz spannend. Aus irgendwelchen Gründen ist unten dieser Bereich jetzt super interessant. Das ist also ein super Katzenmerkmal. Was habe ich also gemacht? Was macht jeder von normalen Menschen, wenn er so etwas sieht? Er schneidet diesen Pixel aus, da unten, und legt ihn auf ein Hundebild drauf und guckt, was passiert. Wir haben hier so einen hübschen Hund, der ein bisschen verstört in die Kamera guckt, geben das dem neuronalen Netz. Neuronales Netz sagt Hund, alles schön. Wir legen diesen Katzenpickel drauf, geben es dem neuronalen Netz und das sagt, es ist eine Katze. Wie schön, wir haben es verarscht. Ja genau, so sieht das dann mit GradCam aus, also ein bisschen Aufmerksamkeit geht unten auf den Katzenpixel, aber das meiste ist irgendwie so die Beine von dem Hund. Ja, auch irgendwie nicht toll, um das jetzt zu erklären, es ist nur unten der Pixel. Naja, das war jetzt auch keine sonderlich innovative Idee, die ich da gefunden habe. Das gibt es in der Literatur unter dem Titel Adversarial Attacks. Das heißt, meistens tun wir irgendwann Rauschen auf dieses Bild, sodass man es gar nicht so deutlich sieht wie diesen Katzenpixel und dann wird es falsch erkannt. Das ist jetzt das Beispiel, das ist das erste Beispiel, glaube ich, was es gab, was so ganz populär war, 2015 oder 16. Ja, ich habe euch aber tatsächlich doch ein bisschen ich habe ein bisschen getrickst und zwar war es ganz so schlimm dann doch nicht, wie ich es gerade gesagt habe. Also wenn man sich die Erklärung anguckt, irgendwie ist das jetzt nicht eindeutig, dass es nur in diesem Katzenpixel lag. Ich habe auch ein bisschen gesucht, bis ich ein Hundebild gefunden habe, bei dem das funktioniert. Es war nicht beim ersten der Fall, da habe ich ein bisschen überlegt, aber warum sind die Erklärungen überhaupt so komplett unterschiedlich, die ich da habe? Und auch, warum hat das jetzt funktioniert? Das sollte ja eigentlich nicht der Fall sein. Ja, die Erklärung ist vermutlich, das Netz, das ich trainiert habe, ist nicht sonderlich gut. Es ist nicht sonderlich groß. Ich habe das ewig auf meinem PC irgendwie trotzdem trainieren müssen. Mein PC ist nicht sonderlich gut. Deswegen hat das schon lange gedauert. Und dann habe ich überlegt, okay, ich mache es jetzt einfach mal exemplarisch an einem größeren Netz. Das war ein vortrainiertes Netz. Das gibt es ganz oft, weil das Training super aufwendig ist, dass man sich schon ein vortrainiertes Netz nimmt, wo die Gewichte alle schon ziemlich gut sind. Das hat jetzt ganz viele verschiedene Bilder klassifiziert, deswegen habe ich hinten die Klassifizierungsebenen, die letzten rausgeworfen, meine eigenen draufgelegt und das Ganze dann nochmal trainiert, sodass es dann Hunden und Katzen voneinander unterscheiden kann. Das habe ich auch gar nicht mehr geschafft, auf meinem eigenen Rechner zu machen, da musste ich dann auslagern an Google mit der wirklich guten Hardware, weil meine das nicht mehr konnte. Ja, und wenn man sich jetzt anguckt, wie die Bilder aussehen und die Erklärungen, das ist das Bild von meinem kleinen Netz da drüben, also es ist halt keine Ahnung, woran es jetzt diesen Hund erkennt, es ist irgendwie nicht ganz konsistent. Wenn man sich das bei dem Großen anguckt, dann ist es schon mehr das, was man so erwartet, nämlich wirklich so die Schnauze und auch ein bisschen den Schwanz. Und da sehen die Bilder durchweg alle besser aus. Das lässt sich auch nicht mehr verarschen durch den Katzenpixel unten, das ignoriert das Ganze. Auch die Finger sind da nicht mehr drin bei dem großen Netz. Also größeres Netz würde in diesem Fall tatsächlich helfen. Dauert nur wesentlich länger. Genau, damit wäre ich auch schon am Ende. Ich habe euch zum Schluss jetzt noch so ein paar Punkte mitgegeben. Zum einen möchte ich gerne sagen, ein neuronales Netz ist kein Gehirn, sondern tatsächlich einfach Mathe. Das ist so ein bisschen, es ist sehr wenig Magie hinten dran. Es ist sehr, sehr, sehr viel Mathe. Eigentlich nur Mathe. Dann der zweite Punkt. Man kann schon in ein neuronales Netz reinsehen, es bringt nur in der Regel nicht viel, weil man damit nicht wirklich viel anfangen kann, was da drin steht. Aber es gibt Algorithmen, die das Ganze erklärbarer machen, sodass man doch besser versteht, was da drin passiert. Und vor allem, dass man als Entwickler dann nochmal gucken kann, tut mein Netz tatsächlich das, was es tun soll? Oder hat es nicht eigentlich irgendwas anderes gelernt, was es nie lernen sollte? Wir können Bilder und Worte in Zahlen verwandeln. Wir können die dann weitergeben. Es ist sehr wichtig, dass wir das geschickt machen, weil das viel darüber aussagt, wie unser Netz hinterher gut arbeitet oder nicht, gerade bei den Worten. Und zu guter Letzt, wir können neuronale Netze austricksen, entweder tatsächlich durch Adversary Attacks, also wirkliche Attacken, oder unsere neuronalen Netze lernen einfach was anderes aus den Trainingsdaten, sehen irgendein anderes Muster drin, das uns nie klar war, dass da ein Muster existiert und was auch irgendwie kein sinnvolles Muster ist. Genau, das war's. Ich hoffe...
Ja, also so wie ihr geklatscht habt, das Internet hat auch schon Feedback gegeben, da gibt es zwar keine Fragen, aber ganz viel expliziertes Lob. Spannend, dass so viel da direkt schon reingekommen ist. Wir fangen deshalb hier im Saal an. Saal Mikro 1.
Moin, hi, danke für den Vortrag, sehr schön. Ich habe eine Frage und zwar, warum werden nicht vorausgewählte Features genommen für quasi multidimensionale Daten, das gesagt wird zum Beispiel Facial Landmark Ratios von Hunden und Katzen anstatt Pixelverhältnisse und RGB-Zahlenwerte zu vergleichen, um dann quasi über eine Principal Component Analysis schneller zu einem Ergebnis zu kommen.
Tatsächlich hatte ich mich das auch zwischendrin ab und an mal gefragt. Also die Frage ging jetzt so ein bisschen in die Richtung, wenn wir schon Konzepte irgendwie haben, wie bei den Worten haben wir auch Konzepte mit Hund, Katze sind sich ähnlich. Bei Bildern hätten wir quasi auch irgendwo Konzepte drin. Die könnten wir ja raus extrahieren und dann diese expliziten Ideen schon in das neuronale Netz mit reingeben. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es in der Literatur das nicht irgendwo gibt und gemacht wurde. Ich kenne jetzt niemanden, wo er das explizit gemacht hat. Ich stelle es mir relativ schwierig vor und auch, ob das dann tatsächlich zielführend ist.
Also, weil in der Genetik arbeiten wir halt mit Datensätzen mit so 10.000, 20.000-facher Dimensionalität und da wird halt genau das gemacht, um halt Zellcluster auseinander entscheiden zu können.
Okay. Also du hast... man kann dieses PCA, bedeutet jetzt einfach, wir reduzieren das Ganze in den Dimensionen. Also ihr habt jetzt irgendwie gesehen, mit so einfachen Sachen kann man das einfach irgendwie Linien drin trennen. Wenn man hochdimensional heißt, geht das nicht mehr. Und PCA macht die Dimension quasi einmal runter. Und das gibt es die Ideen, wenn man so ein einfaches Fall hat, wie man möchte irgendwelche Zahlen, die man so aufschreibt, also die Ziffer 0 bis 9 machen. Da kann man das machen, ist aber ziemlich schlecht. Also es funktioniert einfach nicht so gut.
Ja. Ja, dann Saal Mikro 2 bitte.
Sorry. Dieses Embedding, was ist mit diesem Embedding?
Danke.
Ja.
Juhu.
Unter Umständen habe ich da noch eine Folie zu. Muss nur gucken, ob ich sie gerade finde.
Und ansonsten hätte ich nämlich die Frage am
Ende. Tja, wir haben die Idee, wir haben die Daten, also den Hund, diesen sehr langen Vektor. Und die Ausgabe soll jetzt irgendwie sein, also, Entschuldigung. Erstes, was sind ähnliche Worte? Ähnliche Worte sind Worte, die in einem ähnlichen Kontext verwendet werden. Hund verwenden wir ab und an im Kontext spielen oder streicheln. Katze würden wir auch im Kontext spielen oder streicheln verwenden. Apfel im Kontext spielen oder streicheln fände ich jetzt merkwürdig. Das heißt, wir haben die Daten gegeben mit dem Vektor, wo einmal Hund drin steht und als künstliche Aufgabe denken wir uns jetzt aus, okay, wir wollen, dass die Ausgabe uns auch wieder an den Stellen von den Worten ausgibt mit der Wahrscheinlichkeit, dass das zum Wort Hund passt. Zum Beispiel spielen oder streicheln mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Und jetzt schalten wir uns dazwischen ein Modell. Das haben wir dann gelernt, also einfach so die Datenpunkte und das Modell ist dann wieder kleiner, ist dann reduziert. Wir haben quasi 10.000 Daten, die reingehen. Am Ende skalieren wir es hier hoch auf 10.000 Daten, wo dann wieder die Wahrscheinlichkeiten angegeben werden. Und in der Mitte haben wir nur 300. Das heißt, es geht quasi durch dieses Bottleneck durch. Und alle Informationen, die wir dann haben, müssten in diesen 300 Vektoren dann am Ende gespeichert sein. Das heißt, wir werfen einfach alles andere weg und behalten einfach nur diesen Vektor in der Mitte und das ist dann das Embedding. Also wir trainieren ein Netz, das es uns vorhersagt, welche Worte ähnlich sind. Dann bekommt man am Ende Worte, die in die gleiche Richtung von den Vektoren ungefähr zeigen, die dann ähnlich zueinander sind. Und da kann man da drauf ganz lustig rechnen. Also man kann das Standardbeispiel ist immer, wir haben King, Queen, wir nehmen King, ziehen davon Mann ab und addieren Frau, dann soll da Queen rauskommen. Das funktioniert tatsächlich auch so grob damit. Also ist ganz cool.
Ja, dann Mikro 1 bitte.
Ja, also ich habe ja schon von vielen gehört, dass AI nur neuronale Netze sind letztendlich. Funktionieren ChatGPT und Co. auch einfach genau nach diesem Prinzip und sind einfach nur komplexer oder gehen da auch mal komplett andere Techniken drauf?
Das grundlegende Prinzip ja, aber sie sind wesentlich komplexer und sie haben da eine ganz neue Idee noch mit dabei, dass man tatsächlich lange Worte sich noch merken kann und lange Sequenzen. Also grob ja, das wäre jetzt aber schon grob vereinfacht, aber eigentlich sind da noch ein paar Ideen. Aber von der Idee her, wir werfen Daten rein, irgendwas Mathematisches passiert da im Hintergrund, wo Dinge multipliziert werden, am Ende kommen irgendwelche Daten raus und dann optimieren wir das Ganze. Das ist das Gleiche auch bei ChatGPT.
Dann Mikro 2 bitte.
Hallo, danke für den Vortrag. Kann man in den Output-Layer quasi ein plus 100 Hund reinstecken und auf Input-Layer kommt dann quasi ein Bild raus, wie sich das Modell ein plus 100 Hund vorstellt oder eine minus 30 Katze und dann kommt am Input-Layer raus, wie sich das Modell eine Katze vorstellt?
Ja, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber ich meine, man kann es auf alle Fälle visualisieren, dass man das so grob sieht von dem Ganzen. Es müsste es dazu geben. Ich bitte nagel mich nicht drauf fest. Ich kann es dir jetzt nicht auf Anhieb in meiner Erinnerung ploppt kein Paper auf, das beschrieben hat. Aber ich meine, sowas in die Richtung müsste es geben, dass man es kann.
Ja, dann Mikro 1 bitte.
Funktioniert autonomes Fahren? Also wird ein Tesla jetzt auch nach demselben Schemata trainiert, der dann autonom dann fährt, also so aufgrund von neuronalen Netzen?
Oder auch nicht. Also, Entschuldigung.
Oder auch nicht.
Also es gibt, ich habe euch jetzt nur gezeigt, wie Supervised Training funktioniert. In der meisten Bilderkennung macht man das mit Supervised Training. Also das bedeutet eigentlich, dass wir am Ende, wir wissen, was rauskommen soll. Und können dann sagen, das war richtig, was du gemacht hast oder das war falsch. Das ist das Supervised Training. Gibt noch zwei andere Trainingsarten. Aber ich würde sagen, im autonomen Fahren, gerade im Bereich der Bilderkennung, ist es hauptsächlich Supervised Training. Also ja.
Ja, dann nehme ich mir doch einfach mal die letzte Frage, weil wir hatten ja vorhin deine Masterarbeit und da hattest du geschrieben, irgendwie, wie man Neuronale repariert. Also jetzt, ich finde gerade durch diese tolle Einführung, finde ich es umso spannender, diese Frage mal, wie was machst du denn da am offenen Herzen? Irgendwie an den Daten wirst du ja nichts editieren.
Genau, sondern da war genau die Idee, wir könnten, wenn es gerade mit diesen Shortcuts irgendwas falsch erkennt oder mit den Adversary Attacks, da erkennt es das einfach falsch, dann könnten wir es ja neu trainieren. Wir geben ihm einfach ganz viele Katzenbilder, wo keine Hände drin sind und hoffen, es verlernt das Ganze irgendwann. Oder aber, da wir jetzt wissen, wir können reinschauen, es ist eigentlich nur mathematischer Prozess, dann ist doch die Idee, dass wir an den entsprechenden Stellen im Netz die Parameter direkt ändern, dass da direkt eine andere Zahl dran steht und dass ich es nicht aufwendig neu trainieren muss. Und das kann man versuchen, mathematisch herauszufinden, welche Zahl man da jetzt genau ersetzen muss und wie man sie ersetzen muss. Es funktioniert nur für sehr, sehr kleine Sachen, das auch nur begrenzt. Also man kann sie nicht wirklich reparieren, aber das ist die Idee dahinter.
Ja, dann würde ich jetzt an der Stelle mal Folgendes sagen. Vorhin hatten wir hier mit so einem Shoutout von 0 bis 7 richtig laut. Da würde ich jetzt mal sagen, herzlichen dicken Dank, Annika Rüll. Es war ein Träumchen, das hier alles so zu lernen. Und ja, Kinder, es liegt jetzt an euch, diese Zahl zu toppen.